Adventure Treff,
der Podcast.
Ja, dann sagen wir mal Hallo aus London zu unserem ersten Adventure X 2016 Podcast. Wir sind hier in der Wohnung von
Jan.
Jan, das ist Jan Schneider und ich bin der Sebastian Basti 07 Grünwald und wir sind nicht zu zweit da, sondern zu dritt, denn zwischen uns sitzt noch
der Michael, hallo.
Genau, und wir kommen gerade zurück vom ersten Tag der Adventure X. Für alle die Adventure X noch nicht kennen, das ist eine Art Kongress-Convention-Ausstellung, die sich entwickelt hat aus der AGS-Community, die sich da getroffen haben. Ich glaube, immer schon in London.
Ja, das war das erste Mal, war es noch so eine ganz kleine Runde in einem Pub. Und beim zweiten Mal war es dann schon eine richtige Location in der Uni.
Genau.
Und seitdem ist es auch immer eine Location in der Uni gewesen. Ist nur jedes Mal irgendwie, also nicht jedes Mal, aber dann inzwischen schon die dritte Uni.
Inzwischen schon die dritte Uni in der Goldsmith University südlich von London. Findet da statt seit dem letzten Jahr. Dieses Jahr haben sie einen Kickstarter veranstaltet, um ein bisschen Geld zu sammeln für die Veranstaltung. Die Veranstaltung ist umsonst, also jeder kann dabei sein. Es werden Vorträge gehalten, es werden Spiele ausgestellt, die Leute treffen sich am Abend, es geht man noch gemeinsam in den Pub und hält sich. Und ja, das.
Und man kann die Spiele auch direkt bei seinen Entwickler anspielen. Das ist halt sehr schön.
Genau, und es geht also wirklich primär um Adventures. Sie haben es dieses Jahr so ein bisschen erweitert, so um den Fokus narrative Spiele, narratives, interaktives Storytelling so. Also es geht bei weitem nicht mehr jetzt nur noch um AGS, sondern es ist schon weiter aufgegangen, aber es ist trotzdem noch eine sehr starke Indie-Szene. Und wie gesagt, jetzt zum allerersten Mal, dass es nicht von Screen 7, glaube ich, hießen die, mit praktisch veranstaltet worden ist, sondern das Ganze wird jetzt von einem Team gemacht, das sich so...
Das ist aber dasselbe Team, das eigentlich auch schon vorher immer dabei war.
Genau.
Das ist also der Mark jetzt dieses Jahr nicht dabei.
Genau, das Mark ist nicht dabei und die haben jetzt das so ein bisschen in die Hand genommen, gemeinsam mit den Tom, der, glaube ich, an der University selber Dozent ist. Und auch Alistair, den wir schon kennen von der Likuta-Lot, der ist da auch ein bisschen in dem Kernteam so ein bisschen mit dabei. Und viele andere Leute natürlich, die das jetzt gemeinsam organisieren mit Hilfe von Kickstarter, Geld. Und ja, das ist jetzt so quasi das erste Jahr mit einer neuen Art der Finanzierung, die nicht nur auf Sponsoren basiert, sondern eben auch mit noch ein bisschen zusätzlichem Geld von eben Backern von Kickstarter. Mhm. Und wir kamen heute Morgen an, so gegen 10. Und was haben wir denn da gesehen, Jan?
Eine Schlange.
Ja, ich nicht. Ja.
Und Michael hat keine Schlange gesehen, der ist nämlich, nachdem wir selbst Sponsor sind, aus Gründen, die ich noch gar nicht genau weiß.
Also wir sind ja nicht zusammen angereist. Also genau. Erstmal die Hintergrundgeschichte erzählen. Also der Basti, der ist schon seit gestern in London und ich bin heute Morgen erst reingeflogen, bin auch direkt dahin gefahren.
Genau. Michael hat sich gleich mal vorbeigemogelt an der Schlange.
Genau, warum auch nicht.
Ja. Und war ein bisschen früher dran und wir kamen dann an und es war tatsächlich viel los.
Jede Menge los. Also ich muss sagen, mir gefällt das Prinzip, was sie diesmal haben, sehr gut, dass sie diesen Kickstarter gemacht haben, wo eben eine ganze Reihe Leute auch was dazugegeben haben, mit dem das dann finanziert worden ist. Aber wenn man da auftaucht und da einfach hingehen will, dann ist es trotzdem kostenlos. Also wird es quasi von den Leuten gezahlt, die es auch zahlen wollen und können, während man keine Eintrittsgelder verlangt dann am Tag. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Das führt aber dazu, dass die Veranstaltung deutlich gewachsen ist, gerade auch durch die Popularität des Kickstarters. Und die Location ist jetzt zu klein.
Ja, das hat sich vor allen Dingen auch dadurch bemerkbar gemacht. Es gibt eine obere Raum, aus irgendwelchen sicherheitsrechtlichen Gründen oder sonst was, gibt es da so eine Oberkapazitätsgrenze von Menschen, die in diesem Gebäude drin sein dürfen. Und die war ruckzuck überschritten. Und das führte dazu, dass einige Entwickler auch draußen standen und nicht rein konnten. Zum Beispiel die Leute von Kill Monday, die kamen erst um 16 Uhr rein. Das heißt, da musste dann immer erst wieder jemand raus, bevor wieder jemand rein konnte. Und das waren auch nicht die einzigen. Also das waren schon eine Menge Leute, die draußen geparkt waren.
Das Witzige ist ja, dass die angekündigt haben, dass sie jedem so ein Bändchen geben, wenn man reinkommt. Also man muss sich quasi schon registrieren, auch wenn es nichts kostet, so halb formal. Und das haben sie angekündigt auf Facebook, dass man also damit vorbereitet sein soll, dass man da also sich da erstmal anmelden muss, weil sie das eben machen müssen aus Sicherheitsgründen. Und dann kam so eine Rückfrage von so ein paar so Entwicklern, wann man denn da sein soll, damit man sicher noch reinkommt und dass man sie halt, ob das halt dann reicht, wenn man irgendwie um 9:30 oder 10 da ist, und dass man reinkommt. Und die Antwort war dann, nee, ist alles kein Problem, uns geht's jetzt wirklich nur um die Leute, die jetzt spät am Nachmittag anreisen. Und also von daher glaube ich, dass sie selber nicht damit gerechnet haben, dass sie im Prinzip unmittelbar nach Türöffnung eigentlich schon
voll sind.
Praktisch voll waren. So. Also ich glaube, so ab 12 Uhr war dann wirklich auch erstmal dicht.
Ja.
Also von daher voller Erfolg eigentlich. Also,
ja, das war ein bisschen schade, dass man eben Leute dann da draußen stehen lassen musste. Es war aber gleichzeitig auch wieder gut, dass die Veranstaltung an sich so einen großen Erfolg hat, ja, dass jetzt so viele Leute da Interesse haben. Und ich hoffe, dass man nächstes Jahr dann einen größeren...
Ja, das Dumme dabei ist halt wirklich, dass die 2014, ja, als es in dem Keyboard Center war, eine Location hatte, die eigentlich für die Veranstaltung viel zu groß war. Das war eine Location mit 3 Hörsälen, ja, und da haben sich die Leute, die da waren, haben sich so verlaufen, dass es komplett leer ausgesehen hat, und deswegen sind die dann irgendwann auch auf eine kleinere Location ausgewichen. So, und jetzt stehen sie vor dem Problem, dass die neue Location halt zu klein ist, weil sie jetzt eigentlich die alte wieder bräuchten. Und ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt noch so irgendwie funktioniert.
Man wird sehen, ich meine, es ist ja jetzt erst der erste Tag und das Team hat eigentlich bisher, glaube ich, immer recht viel kluge und richtige Entscheidungen getroffen.
Ja, ja.
Und deswegen mal gucken, was da für nächstes Jahr ansteht. Erstmal finde ich generell positiv, dass man sieht, wie unglaublich erfolgreich diese Kleinmesse, nenne ich es jetzt mal, bereits ist. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen fürs ganze Genre und so. Also von daher, wir hatten es ja im letzten Podcast schon gesagt, es lohnt sich auf alle Fälle da vorbeizugucken, wenn man Fan ist von diesen Spielen, wenn es jetzt nicht unbedingt die großen Publisher sein müssen. Also Telltale trifft man vermutlich eher erstmal nicht, vielleicht auch irgendwann, aber aktuell ist es eher immer noch schon sehr Indie getrieben. Auch The Delic ist zwar Sponsor, mittlerweile von der Adventure X, war aber selber...
War auch angekündigt,
dass sie da sind. Eigentlich sollte Poki und Kevin Mentz da sein. Viele Grüße, schade, dass ihr nicht da seid. Aber
ihr werdet nicht reingekommen.
Genau, das wollte ich ja nicht. An das habe ich gerade gedacht. Weil wenn ich überlege, wann ihr aufsteht, vermutlich. Nee, aber also es, was ich mit sagen will, ist, es gibt schon eine Präsenz, glaube ich, so ein bisschen für die Veranstaltung, auch bei den Publishern und so, und dass sie auch eine Relevanz hat. Aber man merkt den immer noch ein bisschen so diese Wurzel bei den Indies und so, dass es alles so eine große Familie ist. Aber wie gesagt, es wächst und es bleibt spannend, wo es hinläuft. Das war so der erste Eindruck eigentlich so beim Ankommen. Es war mir so, okay, wow, cool.
Also sind auch Publisher da durchaus?
Ja.
Application Systems Heidelberg?
Genau, die sind da schon lange dabei immer.
Die in Deutschland, Nelly Kutelot.
Und Unforeseen Incidents.
Ja. Mhm. Und Budget Eye zum Beispiel, die ja nicht nur Entwickler sind.
Ja. Nee, auf alle Fälle. Aber es ist halt, wie gesagt, es hat diesen Unabhängigkeitscharme auf alle Fälle noch so ein bisschen.
Ja.
So. Es ist eben nicht so, dass Koch Media da jetzt eine große Halle aufbaut oder so, sondern jeder hat so einen kleinen Stand und
einen Tisch eigentlich.
Und einen Bildschirm, und das reicht auch.
Ja, und eine Wand hinten dran, wo man Poster aufhängen kann, das war es halt einfach.
Und das ist aber auch gerade der Charme so von dem Ganzen. Hat sich also nicht viel verändert, also die ganze Art ist eigentlich genauso wie letztes Jahr, nur dass halt einfach viel mehr Leute da sind.
Also das Konzept, so wie das da ist, kenne ich eigentlich schon seit 2012 so. Da hat sich nichts dran geändert. Das ist immer noch genau derselbe Charme, immer noch genau dasselbe Konzept. Und Nur dass jetzt dieses Jahr haben sie die Vorträge ein bisschen zurückgefahren. Also Pausen eingebaut, weil das war wirklich dann bis jetzt immer so ein durchgehendes Programm. Wo so die Leute, die wirklich alle Vorträge sehen wollten, die haben keine Chance gehabt, irgendwas anderes zu sehen. Mhm. Die haben wirklich dann von Samstag früh bis Sonntag Nachmittag, Abend nur im Vortragsraum gesessen und konnten keine Spiele angucken. Und Das haben sie jetzt entzerrt. Es gibt jetzt nicht nur so eine Mittagspause, sondern es gibt auch so zwischendurch immer mal so für ein halbes Stündchen dann mal einfach so...
Wenn nicht überzogen wird oder zu spät angefangen wird, weil
die Halle so voll ist.
Ja, ein bisschen später waren sie natürlich dann auch trotzdem heute dran und so. Von daher war es manchmal auch nur eine Viertelstunde dazwischen. Mhm. In der man es dann auch nicht so richtig schafft, die Spiele anzugucken, weil so viel los ist, auch draußen. Und von daher haben wir jetzt noch nicht so viele Spiele gesehen. Michael hat vielleicht ein bisschen mehr gesehen, weil du ein bisschen länger draußen warst als wir.
Ja.
Aber im Prinzip hatten wir, so zumindest für den ersten Teil des Tages, so auch einen klassischen Vortragstag erstmal und haben uns Vorträge angeguckt.
Mhm.
Jan, mit was ging es denn los?
Nach der Einführung gab es Dave Gilbert von Ratchet Eye, der über seine Schreibblockade gesprochen hat und über Unavowed, das Spiel, an dem er aktuell arbeitet. Und bei der Schreibblockade ging es so ein bisschen darum, wie seine Erfahrungen darin, Adventures zu entwickeln, im Streit lag mit seinem Instinkt, den er hatte und der ihm dann gesagt hat, das wäre doch cool, wenn das hier passieren würde. Und dann hat aber seine Erfahrung gesagt, das kann man aber so nicht machen, aus irgendwelchen rationalen Gründen. Und so ging das in ihm immer hin und her und da hat er dann eben drüber geredet, ein paar Beispiele genannt, wie das zustande kommt und wie er damit umgegangen ist. Aber das Spiel schreitet voran, es ist wohl ein ziemlich komplexes Spiel, komplexer als so ein Blackwell-Spiel, weil man eben aus 5 Charakteren, glaube ich, 3 auswählt, mit denen man dann durch die Gegend läuft und die Rätsel löst und das ist natürlich viel komplexer, als wenn man nur eine Figur hat.
Spielt aber im gleichen Universum, ne?
Spielt im gleichen Universum wie die Blackwell-Reihe, ja.
Ja, geht auch mit Geistern und so.
Ja.
Aber ist auch grafisch besser, habe ich das Gefühl. Das ist schon
sah richtig gut aus.
Ganz, also. Ganzes Stück aufgewertet. Ist doch, glaube ich, eine andere Auflösung. Die haben, glaube ich, die Auflösung von 320 auf 640 verdoppelt irgendwie bei Underworld.
Das kann gut sein, ja.
Ja.
Hast du es gesehen?
Den Vortrag oder das Spiel meinst du?
Beides.
Den Vortrag habe ich gesehen und das Spiel bisher nur das, was ich im Vortrag gesehen habe.
Ja, ich weiß auch nicht mehr über das Spiel.
Also von daher, ich verfolge jetzt auch Ratchet Eye Games, also ich verfolge sie so Social Media mäßig und das einzige Spiel, was ich gespielt habe, war Resonance. Ich weiß gar nicht, ist das gepublished von denen auch oder?
Das ist gepublished.
Das ist, glaube ich, nur gepublished gewesen, genau. Von daher kenne ich tatsächlich nicht mal ein Dave Gilbert Spiel, vielleicht muss ich das jetzt mal nachholen. Mhm. Sah auf alle Fälle super aus, also es ist... man kann sich dem Charme der Spiele, die da veröffentlicht werden von ihm oder durch ihn,
ja,
und haben schon alle ein sehr hohes Level, also man merkt schon, dass...
Er macht das jetzt seit 10 Jahren,
ja.
Hat in der Zeit 15 Spiele entweder komplett selbst geschrieben und gemacht oder eben gepublished, aber dann eben auch mit dran rumgedoktert und die Erfahrung merkt man ihm auf jeden Fall an.
Ja. Ja, das ist im Prinzip so eine Art Keynote, eigentlich auch so ein bisschen, glaube ich, schon zum zweiten Mal, glaube ich, jetzt, oder weiß nicht.
Also ja, er ist natürlich so quasi der Star der Indie-Szene.
Genau, er ist auch der Star der AGS-Szene ja eigentlich so ein bisschen auch so, weil er ja das so...
Ja, weil er ist das kommerzielle Spiel
gezeigt hat, dass es funktioniert, dass man damit auch Geld verdienen kann.
Ja.
Genau, und deswegen ist er natürlich auch sehr stark verankert in der Adventure-X-Community sozusagen. Und
er kommt vor allen Dingen jedes Jahr nach London.
Das genau, fliegt jedes Jahr von New York nach London. War aber nicht der einzige Amerikaner.
Genau, wir haben eben noch überlegt, wie viele Amerikaner wir kennen, die tatsächlich für die Adventure X von Amerika nach London fliegen. Und wir sind auf 2 gekommen.
Was trotzdem ein gutes Level ist, weil wie viele Amerikaner fliegen...
Es gibt auch einen dritten Amerikaner, der wohnt aber in Deutschland.
Ah ja.
Wer war denn der zweite Amerikaner?
Der zweite Amerikaner war der Kollege von Laney Barry.
Hieß er Roger?
Roger, glaube ich.
Ja, genau. Und ja, der war übrigens auch letztes Jahr auf der Gamescom Party von uns.
Da. Ja, das stimmt, da habe ich ihn gesehen.
Ja, aber wir haben noch einen Amerikaner, der war nur dieses Jahr nicht da, aber dafür letztes Jahr und vorletztes Jahr. Das ist Francisco González. Genau. Ja. Der konnte aber dieses Jahr leider nicht kommen.
Aber wie viele Amerikaner fliegen zur Gamescom bei den Adventures? Das ist auch nicht recht viel mehr, glaube ich. Und deswegen ist das schon ein gutes Zeichen, wenn man für so ein Event dann die Leute bereit sind, viel Geld für einen Flug hinzulegen. Ja, also, liebe Leser, wenn man denkt, Köln geht noch und London geht schon nicht mehr, vielleicht eine Überlegung zu sagen, ja, das so weit ist der Weg nicht. Das kann sich schon lohnen.
Ich sag mal, München ist von Köln nicht so viel näher als London.
Es ist halt ein bisschen Wasser dazwischen.
Ja. Ja, aber fliegen kann man ja so oder so.
Genau. Das ist,
ja.
Genau. Und nachdem der Jan mir gesagt hat, dass er absolut jeden Leser bei sich einquartieren würde, wenn er zu Adventure X will, ist das überhaupt kein Problem.
Genau, ja, ich habe hier...
Er hat so eine 1000 Quadratmeter Bude bekommen, von Google gestellt.
Ja, nennen wir es Halle.
Ja, genau. Und ist alles kein Problem.
Nach Dave Gilbert.
Ja. Kam Will Barr.
Will Barr, ja, von Billy Goat.
Endlich mal den Namen gemerkt.
Mhm. Ja. Der kurz davor ist, sein Spiel Her Majesty's Spiffing zu veröffentlichen. Und
grandioser Vortrag, ich habe ihn sehr genossen.
Er hat erstmal einen Trailer gezeigt, die Leute lagen am Boden vor Lachen. Und er hat einen Vortrag gehalten und die Leute lagen wieder am Boden vor Lachen. Ist ein unglaublich lustiger Kerl. Ja. Und ich freue mich tatsächlich auf das Spiel. Das ist genau mein Humor, glaube ich.
Ja, und es ist ein unglaublich sympathischer Kerl. Also er hat allein durch seine Art mir das Spiel schon verkauft.
Aber ich dachte, als er angefangen hat, war ich so ein bisschen kritisch, weil er hat halt meistens das meiste vom Blatt abgelesen.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, vom Blatt abgelesen, ob das ein guter Vortrag wird. Mhm. Aber es war halt saulustig.
Ja, es war halt wirklich, jemand hat sich halt Gedanken gemacht und es war einfach eine hohe Gagdichte,
ja,
die immer gezündet haben. Also es war echt gut. Und ich hatte Matches, also ich habe den Kickstarter ein bisschen verfolgt und so, aber hatte die immer nur so halb irgendwie so auf dem Radar, auch weil ich sie auf der Gamescom immer nicht so richtig mitgenommen habe damals. Und jetzt halt nochmal eben bewusst nochmal gesehen, wie das Spiel jetzt aussieht und welchen Humor Will Barr so mit reinbringt und so. Und ja, also ich werde mir das Spiel auf alle Fälle besorgen. Das ist so... einfach ein klasse Ding. Sieht super aus für ein Indie-Team, mit viel Liebe gemacht, super animiert.
Ja, ich würde ihn auch absolut den Erfolg gönnen.
Genau.
Also was er gesagt hat im Vortrag ist, glaube ich, dass er im Kickstarter 30.000 oder so reingekriegt hat.
Und er hat 220.000 ausgegeben.
Ja.
Und jetzt kann man mal rechnen.
Die sind ja auch schon 3 Jahre dran, ne?
Ja.
Wir haben uns das erste Mal getroffen auf der Adventure X 2013.
Ja.
Haben das erste Interview mit denen gemacht. Da waren die aber auch schon, da hatten die auch schon was produziert gehabt.
Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie, dass das jetzt so ein Indie-Developer ist, der so ein bisschen vor sich hin doktert, sondern das ist halt ein richtiges Team einfach.
Ja.
Und das sieht man halt im Spiel auch irgendwie an. Und ich war mir immer nicht so ganz sicher, weil ich halt immer sehr häufig immer die gleichen Szenen gesehen habe, so ein bisschen, und immer nicht genau wusste, ob das Spiel nicht eher so ein bisschen kammerspielartig ist. Und jetzt, wenn man so ein bisschen Trailer sieht und so ein paar andere Sachen, dann merkt man schon, dass da steckt schon viel drin. Viel Humor und viele Ideen und surreale Technik, Sachen, ja, viel Technik. Also ein Titel, den man sich, den man im Auge behalten sollte, glaube ich. Und man sollte sich, glaube ich, auch nicht von davon abhalten lassen, dass es erstmal nach einem rein britischen Thema so wirkt.
Das macht ja gerade den Humor aus.
Das macht den Humor aus, aber es ist eben, auch wenn ich jetzt keinen direkten Bezug zu Großbritannien so habe, so wie es ein Jan zum Beispiel hat, konnte ich an jeder Stelle einfach sehr, sehr schnell sehr lachen, auch wenn ich vielleicht manche Anspielungen nicht verstehe.
Ja, offenbar haben sie die Sprachausgabe auch nach Brexit gemacht.
Von daher kann es nur gut werden.
Gab es jede Menge Gelegenheiten für Brexit-Witze. Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob es gibt ein deutsche...
Ich glaube nicht, ein spanisches.
Also ein spanisches gibt es auf alle Fälle, weil Xavier heißt er.
Ja, genau.
Von Waldemar the Warlock macht die aktuell.
Ich glaube, es gibt auch ein deutsches.
Auch auf
Xbox oder so.
Ich dachte auch, dass es ein deutsches gibt. Wir werden das mal prüfen und nachreichen, wenn wir mal Zeit haben. Irgendwann. Genau. Toller Vortrag. Kann man sich vermutlich noch im Livestream jetzt nachträglich angucken oder demnächst auch auf unserem Kanal, wir haben es auch mitgeschnitten. Ja. Super Sache.
Dann gab es einen Fireside-Chat, also ein Kamingespräch mit Ryan Pratchett.
Der Tochter von?
Terry Pratchett.
Der was geschrieben hat?
Scheibenwelt.
Die Scheibenwelt. Ja. Discworld, der auch in den Discworld Adventures beteiligt war, die es ja gibt, die drei Stück. Also von daher eine Person, die Buchfans natürlich kennen und auch Adventure-Spieler gut kennen, der vor einiger Zeit verstorben ist, leider. Aber ein riesiges Discworld-Universum hinterlassen hat. Und ja, das ist seine Tochter, die ganz viele Sachen schon gemacht hat von PR. Ja,
also das ist nämlich nicht nur die Tochter von Terry Pratchett, es ist auch...
Genau, das ist, das ist, warum man den Namen kennt und jetzt kommt, warum man sie selber auch kennen sollte.
Eine Autorin, die zum Beispiel so Sachen geschrieben hat wie das Tomb Raider-Reboot.
Genau, oder auch, korrigiere mich nicht, täusche, Mirror's Edge.
Ja, ich glaube, ja.
Hieß es Mirror's Edge?
Ja.
Ja, ich dachte auch. Genau, aber hat auch viele andere Sachen gemacht, also auch PR-Zeug mal und so, also war recht.
Sie hat auch für Spiele Magazine geschrieben.
Genau.
Und das war, übrigens das Interview hat geführt Richard Corbett, der aktuell mit der Delic Studio West zusammenarbeitet, der auch Autor ist und ein sehr gutes Interview geführt hat. Entschuldigung.
Oh, Mensch. Jan.
Und die haben allgemein geredet über wie schreibt man für Computerspiele und was ist der Unterschied zwischen dem Medium und anderen Medien. Das war sehr interessant.
Ja, recht viel mehr, glaube ich, fällt mir da. Es war halt ein Kamingespräch, es wurde viel.
Wir haben es ja aufgezeichnet.
Ja.
Das kann man sich ja auch dann später noch ansehen.
Genau. Aber jetzt keine, sag ich mal, keine neuen, also philosophisch mehr so und mehr strukturell und so, jetzt keine, es gab jetzt keine großen neuen Ideen. Also es gab keine großen, Ankündigungen adventure-seitig.
Nee, das nicht. Sie ist ja auch jetzt kein, sie kennt sich schon aus mit Adventures, aber hat, glaube ich, noch nicht viel an Adventures mitgeschrieben.
Ja.
Danach bin ich aus dem Vortragsraum rausgegangen und habe mir ein paar Spiele angeguckt. Ich weiß nicht, wie das mit euch war. Das erste, was ich mir angeguckt habe, war Little Acre.
Das, da war ich ja noch dabei, oder?
Da warst du dabei, genau. Das Spiel von dem irischen Studio. Ich habe gerade den Namen vergessen.
Puter Games, glaube ich, oder so. Puter Games heißen die.
Ah ja, Puter. Da sagst du, was war es? Und ihr habt das, glaube ich, schon auf der Gamescom gesehen. Ich habe es nicht auf der Gamescom gesehen.
War die gleiche Demo, ja.
War die gleiche Demo anscheinend. Ist wunderschön animiert. Wird wahrscheinlich kein besonders tiefgründiges Spiel werden. Ich habe mich so ein bisschen an Lilly erinnert gefühlt.
Ja, es gibt zwei verschiedene Grafikstile. Es gibt ja einmal diesen Grafikstil, wo der so ein bisschen isometrisch ist. Ich glaube, das habe ich die Spielen sehen. Sehr bunt auch. Und da gibt es noch diesen zweiten Grafikstil, der erinnert so ein bisschen an Baphomets Fluch in nicht ganz so bunt.
So Don Bluth-mäßig, so ein bisschen.
Ja.
Und also so, mich erinnert das so ein bisschen an diese, also wirklich Don Bluth, der hat ja solche Sachen gemacht, wie als auch Dragon's Lair und Space Ace und so.
Ich meinte jetzt gar nicht so sehr den Grafikstil an sich. Gut, dass es sehr, sehr intensiv animiert ist, jede Aktion ist sehr ausführlich animiert. Ja. Aber ich meinte jetzt auch, dass das Spielprinzip an sich, dass es ein relativ lineares, einfaches Adventure ist.
Ja, kann man wohl sagen, ja.
Gut, wir wissen es aber ehrlich gesagt noch nicht genau.
Ich habe nur aber kurz reingespielt. Das
ist eine Vermutung natürlich, ja.
Ja. Aber es ist halt so extrem animiert und auch wunderschön animiert, dass man da eben Grenzen hat, wie viel man damit machen kann.
Außer man heißt Jan Kavan und findet Wege, mit wenig Geld ganz viel Content zu produzieren.
Ja, das stimmt.
Und das gibt's auch. Also von daher, mal gucken. Egal, ich finde den Titel, also er ist einfach furchtbar, furchtbar schön gemacht einfach und macht super viel Spaß. Allein schon zum Zugucken macht das Spaß.
Erscheint am 13. Dezember, also in 3 Wochen.
Ja, Charles Cecil ist so Executive Producer irgendwie noch.
Also mehr einen interaktiven Animationsfilm erwarten als ein Puzzlespiel.
Ja, wir konnten da, glaube ich, auch auf der Gamescom nicht so ganz viel in Erfahrung bringen, was, wie viel Gameplay-Zeit da irgendwie angestrebt wird und welcher Schwierigkeitsgrad.
Wenn es dann am Ende mehr Gameplay ist, dann kann man sich ja freuen.
Dann freut man sich, genau.
Genau.
Ist aber auf jeden Fall, es ist ein Animationsstudio. Das ist ja das, was die am besten können. Und das sieht man auch am Spiel, finde ich.
Ja. Ich war parallel ein bisschen mit dem neuen Spiel von Francisco González beschäftigt, das daneben war. Und ich habe den Namen vergessen.
Lamplight City.
Genau, Lamplight City. Nachdem ich mit Namen grundsätzlich schlecht bin, kann ich nur sagen, also ich weiß nicht mehr, wie die Hauptdarsteller hießen, weil ich bin mitten in der Demo eingestiegen, weil...
Waren die Entwickler nicht
genau,
da?
Genau, die Entwickler nicht da, es lief einfach schon und jemand hat schon ein bisschen reingespielt, aber noch nicht viel. Ich habe dann den Rest der Demo dann zu Ende gespielt. Hat halt so ein bisschen so einen Sherlock Holmes-artigen Style, auch Pixelgrafik natürlich, wie man das von Francisco González kennt. Mit Dialogstil so ein bisschen wie Gabriel Knight, also wie die alten Gabriel Knights mit Porträts. Wenig Interaktion auch, sondern sehr narrativ getrieben, viel Dialog. Man muss den muss einen Raub aufklären, also einen Einbruch in so einem Blumengeschäft zunächst. Das ist alles relativ harmlos. Führt dazu, dass man irgendwann feststellt, wie der Einbrecher in das Blumengeschäft gekommen sein kann und stellt ihm dann so quasi eine Falle, als er wiederkommt und stellt sich da aber ein bisschen dumm an. Und verfolgt den Einbrecher dann aufs Dach und so. Ist alles recht atmosphärisch, eigentlich durchgeskriptet und so. Ist also sehr, hat einen schönen Style und am Schluss macht man halt einen Blödsinn. Also ich weiß nicht genau, Jan hat mir die Empfehlung gegeben, dass ich ihn erschießen soll, was man dann auswählen kann. Das habe ich dann auch getan.
Ja, so aus Quatsch.
Ja, so aus Quatsch haben wir es gesagt. Aber ich hab gehorcht natürlich wie immer und habe ihn dann erschossen. Und dabei ist mein Partner vom Dach gefallen. Und gestorben dabei. Und das Spiel beginnt dann kurz danach.
Der, den du erschossen hast, ist aber auch...
Das weiß ich nicht mehr genau. Ich habe mich eigentlich primär um den Partner gekümmert, dann irgendwie im Boden lag, glaube ich. Also auf jeden Fall passiert ein Unfall und der Partner stirbt. Und das Spiel beginnt dann eigentlich erst irgendwie ein, zwei Jahre danach. Man spielt den Polizisten, der seinen Partner verloren, also den Inspektor oder Polizisten, der seinen Partner verloren hat. Und man kann aber weiterhin die Stimme des toten Kollegen hören, der auch im Spiel selber auftaucht. Also nicht visuell, sondern man hört ihn sozusagen im Kopf. Und das ist so die Ausgangslage des Spiels so ein bisschen. Da war die Demo auch dann schon vorbei. Das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Ja, wer so Pixel-Spiele mag, so im Gabriel Knight 1-Stil, das könnte sehr gut passen. Das ist auch wieder super schön animiert. Schöne Farbpalette, schön gemacht.
Ja, sieht sehr schick aus.
One-Click-Spiel, also es gibt keine Verben oder so, sondern man klickt eigentlich nur noch auf Hotspots. Zumindest war es bei dem Prolog jetzt so, den ich gespielt habe.
Während du das gespielt hast?
Ja.
Und
hattest du einen One-Night-Stand?
Ja. Habe ich nebenan One-Night-Stand gespielt, was ein Simulator ist für das Aufwachen nach einem One-Night-Stand. Und man macht also auf und man sieht eine nackte Frau neben sich liegen und fragt sich, wer ist das? Und dann kann man halt so, man guckt mal auf sein Handy und das Handy ist aber schon, die Batterie ist fast leer. Und dann kann man sich aussuchen, man hat offenbar einen Partner und dann kann man sich aussuchen, sagt man dem jetzt, dass da eine nackte Frau neben mir liegt oder verheimlicht man das? Und dann sagt man das natürlich und dann sagt der Partner, das glaube ich dir nicht, was redest du da für ein Quatsch? Und dann macht man ein Foto von der Frau. Und dann checkt man das. Und dann geht das Handy aber aus, weil die Batterie ist leer. Und es geht halt nur um diese Situation nach diesem One-Night-Stand. Und man hat ständig Entscheidungen, die man treffen kann. Es gibt Dialoge mit der Frau, neben der man aufwacht. Und es ist wohl relativ ein sehr kurzes Spiel, weil es eben nur diese Situation ist. Aber sehr, es brancht sehr, sehr weit. Und es
verteilt sich sehr stark.
Es gibt sehr viele verschiedene Arten, wie sich diese Situation entwickeln kann. Und damit hat man eben auch diesen Wiederspielwert. Mich hat es ein bisschen an dieses Fassade erinnert, was es mal gab. Es hat nicht diesen AI, diesen künstliche Intelligenz-Aspekt. Aber es war auch so eine Situation, die man auf verschiedene Weisen durchspielen kann. Ganz interessantes Konzept. Mhm. Es ist sehr grob animiert, aber ich fand es recht stimmig.
Es ist auch mehr so schwarz-weiß, ne? Also, beziehungsweise nicht schwarz-weiß.
Ja, beige-braun.
So Aquarell so auch ein bisschen so vom,
ja.
So ganz hell.
Mhm. Ist, glaube ich, schon auf Steam verfügbar. Mhm. Kann man schon spielen.
Was ich halt, na gut, okay, es geht wahrscheinlich nicht alles. Die haben aber irgendwie so zu jedem Satz, den du da auswählen kannst, eine eigene animierte Figur dann. Also ich habe das so nur über die Schulter gesehen. Also dass da eine eigene Animation dann immer dazu da ist. So auch so ein bisschen, wie die Figur sich dann bewegt und wie das dann zu diesem Satz passt. Was mir dabei aufgefallen ist, dass die Übergänge zwischen diesen einzelnen Sätzen dann halt nicht gestimmt haben, sondern die waren dann so abgehackt, so ein bisschen irgendwie immer.
Okay, also ich habe nicht bis zu dem Dialogteil gespielt.
Ah, okay, dann
ich habe
zwei, dreimal irgendwie bei jemandem mal über die Schulter geguckt, weil ich wissen wollte, was das überhaupt ist. Ich konnte mir da überhaupt nichts drunter vorstellen.
Ja.
Aber wir können ja morgen nochmal gucken, das ist ja bestimmt nochmal da.
Das ist morgen mit Sicherheit auch da.
Ja.
Ihr wart, glaube ich, dann irgendwann wieder im Vortrag. Ah, Charles Cecil hat vorgetragen.
Richtig. Charles Cecil, der hat hat einen Abriss gemacht darüber, wie so Adventures entstanden sind. Also aus jeder Epoche von 1976, wo die ersten Text-Adventures entstanden sind, bis heute halt so Beispiele rausgepickt, wie sich das Genre so verändert hat und auch wie da so die Einflüsse waren, warum das sich verändert hat, unter anderem. Das ging dann so von den ersten Text-Adventures von Zorg, Scott Adams, glaube ich. Immer so seine eigenen Titel mit dabei, so sein eigenes Text-Adventure, das er so 81 gemacht hat, das so ein bisschen was aus der Zeit erzählt.
Er hat dann immer so ein bisschen erzählt, was so der Einfluss, also er hat Titel da nicht gezeigt, so habe ich verstanden, die ihn beeinflusst haben und was er in der Zeit dann praktisch da auch gemacht
richtig,
hat.
Richtig, genau. Oder der Zeit von Mending Menschen, da hat er dann mal so beschrieben, wie das dann so losging halt irgendwie mit dem Hype, dann auch wieder, wie das mit dem Zusammenbruch vom Genre halt irgendwie wieder, es ging dann so los mit der Zeit halt, wo er dann Baphomets Fluch gemacht hat, das war ja so quasi das, was dann dabei rausgekommen ist, was vorher so Sierra und LucasArts gemacht haben, und dann kam ja noch Monkey Island noch dazwischen und so.
Er hat zum Beispiel auch erklärt, das fand ich ganz spannend, ich bin ja tatsächlich kein so großer Fan von Baphomets Fluch 2, weil ich Baphomets Fluch 2 relativ linear und kurz finde und so. Im Gegensatz zum ersten fand ich es, also schon auch gut,
ja.
Aber nicht so gut wie der erste. Im Gegensatz zu Monkey Island, wo der erste so gut ist und der zweite, wie ich finde, nochmal eins draufsetzt eigentlich sogar. Und Baphomets Fluch 2 war eher so gefühlt so ein bisschen Rückschritt und er hat es auch so ein bisschen erklärt, weil das eigentlich schon so in der Zeit rauskam, wo dann
3D.
Virgin Interactive, die waren ja dann schon so die das gepublished haben, die dann angefangen haben, Interactive Movies erstmal zu publishen, bringt das so Daedalus Encounter als sein Worst Enemy so ein bisschen. Und dann aber auch angefangen haben, eben auch 3D-Spiele zu publishen und sowas, weil das halt das neue Ding war. Und Baphomets Fluch 2 war halt schon altbacken für die Producer damals.
Ja.
Und er hat dann gesagt, sie konnten es halt eigentlich nur noch unter Vertrag bringen, indem es hieß, in einem Jahr muss das Ding fertig sein.
Ja.
Und für eine Einjahresproduktion ist das natürlich dafür eigentlich ein grandioses Spiel. Auch ja, gut, so Informationen.
Ich weiß halt nicht, was da schon vorgearbeitet worden war,
als sie
das gesagt gekriegt haben.
Kann sein. Aber er hat gesagt, das ist auch der Grund, warum das Spiel so ist, wie es ist. Also auch so ein bisschen Informationen, wo man so ein bisschen gesehen hat, was so hinter den Kulissen ablief und wie quasi dieser Zusammenbruch des 2D-Adventures damals Ende der 90er, was das so für eine Auswirkung dann auch hatte und natürlich dann auch auf ihn, dass er im Prinzip Baphomets Fluch 3 dann auch sofort in 3D gemacht hat.
Ja, also
woran die
Pleite ging. Kernaussage war eigentlich auch, dass der ganz große Schuldige eigentlich dafür, dass das Adventure so Ende der 90er zusammengebrochen ist, halt die PlayStation war einfach. Ja.
Ja.
PlayStation 3D-fähige Konsole seinerzeit, jeder wollte dafür entwickelt, hat sich ja auch verkauft wie geschnitten Brot halt einfach. Ja. Die wollten halt alle nur noch für die PlayStation und alle möglichst in 3D entwickeln. Und deswegen musste er dann halt auch auf 3D gehen, sonst hätte er gar kein Geld mehr gekriegt wahrscheinlich für seine Produktion.
Also ja. sowas hat er da so ein bisschen Einblick gegeben. Es war so ein bisschen so ein ähnlicher Vortrag wie das, was er auch schon mal auch auf der GDC mal gemacht hat zum Beispiel und so. Also es war sehr allgemein gehalten. Aber es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzuhören, weil er halt ein eloquenter Redner ist, der das super rüberbringt.
Ja.
Und von daher kann man den Vortrag auch echt empfehlen. Das macht sehr viel Spaß, den
an und zuzugucken, selbst wenn man jetzt nicht total viel Neues erfährt für diejenigen, die die Historie des Adventures eigentlich schon kennen.
Charles ist ja immer ein Erlebnis.
Genau, er ist einfach ein Erlebnis.
Dem kann man auch eine Stunde lang einfach mal zuhören, wenn er über die Geschichte der Adventures philosophiert.
Das macht Spaß. Den kann man auch eine Stunde zuhören, wenn er über Brot philosophiert.
Stimmt auch wieder, ja.
Oder über Doppelhub-Kolbenluftpumpen. Alles möglich. was man vielleicht sagen kann, was man vielleicht ein bisschen mitnehmen kann von dem Vortrag von Charles, ist vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, dass er ein bisschen Plädoyer gemacht hat für, dass Adventure-Spiele eben nicht nur Point-and-Click und nicht nur irgendwie 2D und Klassik sind, sondern dass man auch wirklich Innovationen machen kann in dem Genre. Es gibt vielleicht ein paar, die das nicht wollen, aber im Großen und Ganzen ist seine Kernaussage war auch sowas, was Telltale macht, ist seiner Meinung nach Adventure, auch wenn es halt anders ist und dass jetzt nicht irgendwie die großen Rätseltitel sind, aber halt eben auch eine andere Zielgruppe vielleicht bedienen, die halt aber auch an einer Story Interesse haben. Und dass er halt auch fest daran glaubt, dass das Genre sich da verbreitern muss, weil eben dieses reine Point-and-Click halt eben schon eine sehr starke Nische auch irgendwo immer noch ist. Und dass aber viele Leute Interesse an einer guten Story haben. So, und dass man deswegen, und wenn Telltale das nicht so gemacht hätte, wie sie es jetzt gemacht haben, dann, dann sähe es halt auch für die Story vermutlich im ganzen Spielesegment anders aus. Er hat halt das Thema narrative Spiele für viele geöffnet, die sonst kein Point-and-Click spielen würden. Das hat er ein bisschen angebracht, dass das der Punkt 1 und Punkt 2 war, dass er ein bisschen philosophiert hat über eben über seine alten Titel und halt eine Aussage, eine Frage, die ihm immer wieder mal gestellt wird, ist, was er als nächstes macht. Er hat ja Baphomets Fluch 5 vor einiger Zeit schon beendet. Und darauf wollte er nicht wirklich antworten. Er hat gesagt, er kann leider noch nicht sagen, was so kommen wird. Er hat dann aber erwähnt, dass das Virtual Cinema Konzept, das er bei Lore of the Temptress, eines seiner ersten Point-and-Click-Grafik-Adventures, 92 glaube ich, angewandt hat. Das ist so ein System, das eben nicht so, dass es ermöglicht, so eine Echtzeit-Spielewelt mit ins Adventure einzubauen, also Characters, die ihren normalen Alltag nachgehen und eben nicht irgendwie nur darauf warten, dass man sie anspricht, sondern die halt dann auch mal zum Einkaufen gehen oder nicht da sind, wo du es erwartest, oder dem du auch sagen kannst, hier, geh doch mal dahin, nimm dieses Item mit und komm dann zurück und gib's mir und so, und dann kannst du es einem Charakter sagen, also einem NPC, und dann macht er das auch. Und läuft praktisch selbst von rum und so, also dass man solche Befehle weitergeben kann. Also ein sehr dynamisches System eigentlich, das sie bei Lore of the Temptress benutzt haben, das aber dann eigentlich nie mehr weiterverfolgt worden ist, weil es halt doch recht komplex ist. Und das findet er
sehr. Last Express.
Last Express ist Echtzeit zumindest. Mhm. Er hat es auch angegeben als ein Beispiel, aber es ist trotzdem, glaube ich, nicht ganz vergleichbar mit Lore of the Temptress, weil bei Last Express läuft das ganze Spiel eigentlich ist so durchgeskriptet, so, weil es einfach läuft und man bewegt sich in der Zeit. Und bei Virtual Cinema ist so diese Welt durchgeskriptet. Also es ist einfach, es wird Tag und Nacht und jemand geht eben einkaufen oder ist halt immer um die Zeit, ist er immer beim Wäsche waschen und so weiter. Also es ist schon mehr so eine ganze Welt, die abgebildet wird. Und das hat auch das Spiel damals sehr komplex gemacht. Also Lore of the Temptress war kein einfaches Adventure von Charles. Und das findet er spannend, das hat er gesagt. Und er fände es cool, wenn er sich mehr damit beschäftigen könnte da in Zukunft. Aber es ist zu früh, jetzt irgendwie konkret zu sagen, was passiert. Er weiß es noch nicht so genau.
Lore of the Temptress 2.
Ich weiß, die Frage ist, ob das, ist das so ein Titel, der...
Ich weiß, wie
also ich fand ihn super, aber...
Ich hab's nie gespielt.
Ja.
Ich frag mich, wie viele Leute das kennen und beliebt.
Ja, es war ein großer Hit. Ne? Ja, und es war damals ein großer Hit, aber es ist halt echt komplex. Also, Lore of the Temptress heute spielen, finde ich, also ich hab's mir immer ausgepackt und ich find's nicht leicht, weil man eben sich auf nichts verlassen kann. So. Du weißt jetzt, okay, ich brauche diesen Typen und der ist dann nicht da, wo du erwartest, weil er halt gerade rumläuft. Und es sind viele Screens und die laufen durch die Screens, die Leute. Und vielleicht geht es jetzt wieder ein bisschen besser, weil man so durch 3D-Adventures und so auch das irgendwie ein bisschen gewohnter ist, dass eben sich Characters auch wirklich ein bisschen freier bewegen und so. Aber für so ein 2D-Adventure ist es eine ungewöhnliche Mechanik. Und ich vermute, dass er deswegen auch den Vortrag sehr stark auf dieses, wir müssen Innovationen auch machen, wir müssen auch mal neue Sachen ausprobieren und man kann auch Story über andere Sachen erzählen und nicht nur über dieses ganz klassische Point-and-Click. Deswegen glaube ich, dass er aktuell einfach viel Lust hat, wirklich was Neues zu machen und nicht nochmal sowas, also ich glaube aktuell, wenn er jetzt ein neues Spiel angeht, dann wird das nicht mehr so klassisch werden wie Baphomet's Fluch 5, so klang es für mich so ein bisschen. Sondern er wird irgendwas Neues probieren, was er ja schon ein paar Mal gemacht hat. Also
in Cold Blood zum Beispiel.
Ja, auch Baphomet's Fluch 3 hatte ja so ein paar Sachen, die er neu ausprobiert hat. Manche mochten es nicht, manche mochten es schon. Und ich vermute, er wird dann mal da versuchen, in die Richtung zu gehen. Ja. Aber wir wissen es nicht.
Wir werden es erfahren.
Ich denke, wir werden es sicher erfahren, ja.
Während ihr euch Charles Hessel angeguckt habt, war ich draußen und habe geredet mit Nico Novara, mit dem ich noch nie geredet habe, den ich kenne, weil er lange Zeit für die CT, für das CT-Magazin Spiele getestet hat. Der hat eine Firma, die heißt Experimental Game, oder hat sie nicht, aber er arbeitet da.
Passend dazu. Passende Überleitung quasi.
Passende Überleitung, ja. Und da lag ein Poster zu Genius and Evil, was mir nichts sagte. Dir sagte es was, ne?
Genius and Evil sagt mir direkt nichts, aber der Nico Novara sagt mir was. Weil den haben wir nämlich, da haben wir einen Vortrag von ihm aufgenommen, und zwar dieses Jahr auf den German Dev Days. Da hat er einen Vortrag drüber gehalten, wie man es denn anstellen könnte, dass man Episodenkonzepte von Spielen so umgestaltet, dass man die auch wirklich redaktionell in Echtzeit halt mit tagesaktuellen Themen zum Beispiel füttern kann.
Genau. Und Genius and Evil ist das Showcase-Projekt für diese Idee.
Dann passt das ja zusammen, genau.
Basiert auf der Gamebook-Engine oder Autorensystem, die auch bei Experimental Game entwickelt wird, und sie füllen das eben jetzt mit diesem Genius and Evil-Spiel, was ein Adventure ist, 3D-Echtzeit, das eben der Showcase für diese neue Technik wird. Und die Spielwelt ist sehr abgefahren, also es geht um eine schräge Familie, die irgendwo in der amerikanischen Vorstadt lebt, und der kleine Sohn, dem sein großer Traum ist es, Bösewicht zu werden, super Bösewicht, und seine Schwester, die will aber, glaube ich, Präsidentin werden, und seine Mutter ist die Medusa aus der griechischen Sage, deswegen hat sie immer so eine schwarze Sonnenbrille auf. Und der Sohn, der, ich glaube, das ist der Genius dann, der findet im Keller, findet der einen Bunker. Und in dem Bunker befreit er ein fliegendes Gehirn, was das Gehirn von einem Raketenwissenschaftler ist, der sich in den 60ern da eingesperrt hat. Und das lebt jetzt mit dem und hilft ihm, aus seinem Teddy irgendwie so ein Monster zu machen. Es ist eine sehr abgefahrene Geschichte und Spiel.
Klingt ein bisschen so, ja.
Und das ist das Interessante, was ich fand, ist, was sie machen möchten, ist, sie haben diese Technologie, dieses Gamebook, was ihnen offenbar erlaubt, sehr schnell da Inhalte für zu produzieren. Und was sie machen wollen, ist tatsächlich eine wöchentliche Serie von diesem Spiel. Vieles davon vorproduziert, aber dann 20% auch nicht vorproduziert, wo sie dann ganz aktuell auf Entwicklungen entweder in der richtigen Welt oder Reaktionen zur letzten Episode eingehen können, um das dann einzubauen in die aktuelle Episode. Und so will man eben eine Staffel, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder eine Staffel von 13 oder mehr Episoden und dann die nächste Staffel mit genauso vielen Episoden. Oder eben
weniger Episoden. Oder mit mehr Episoden.
Oder einfach ongoing, dass man eben das
oder das
gar nicht endet, genau.
Das ist gar nicht
aufhört. Dass eine draus wird einfach.
Und,
weil das wird nicht funktionieren, weil so viel kannst du nicht vorproduzieren.
Ja, also ich fand es auch enorm ambitioniert.
Mhm. Und der hatte aber auf diesem Vortrag, den er auf der German Dev Days gehalten hat, hat er schon dieses System vorgestellt. Und die haben sich ja wirklich Gedanken gemacht. Was kannst du schon vordefinieren und wo musst du die Räume lassen, um den Autoren die Möglichkeit zu geben, dann auch wirklich genau die Inhalte da reinzupumpen, die du gerade in dem Moment brauchst.
Also, ja, also ich habe auch den Eindruck gehabt, das ist nicht irgendjemand, der eine verrückte Idee hatte und jetzt überambitioniert irgendwas anpackt, sondern Nico Novara, der ist ja ewig dabei, kennt sich sehr gut aus in der Spielewelt. Und die haben da schon einen Plan. Also
hatte ich auch das Gefühl, ja.
Es geht nicht nächsten Monat los. Also sie planen wohl dieses Gamebook zu öffnen und zu so einer Online-Plattform. Wahrscheinlich Ende nächsten Jahres, also in einem Jahr von jetzt. Und zu etwa demselben Zeitpunkt soll dann eben Genies and Evil losgehen. Und das ist schon sehr, sehr interessant, was sie da vorhaben und innovativ.
Die finanzieren das selber? Oder ist da jemand dahinter, der das irgendwie...
Ich weiß nicht, dieser Experimental Game, ich habe da eben kurz auf die Website geschaut, da stehen eine ganze Menge Leute hinter. Mhm. Das ist nicht nur so eine Zwei-Mann-Geschichte. Ich weiß nicht, von wo die ihr Geld nehmen oder wie das zustande kommt.
Aber das ist eine spannende Sache. Eine Sache, die Ron Gilbert mal bei uns im Interview angesprochen hat, als er auf der Serious Games Convention war es nicht, sondern die andere, vergessen wie sie hieß, in Hannover war die. Ich habe leider den Namen vergessen. Da haben wir Ron Gilbert interviewt mal vor Kamera und da gab es Thimbleweed Park noch nicht und wir haben ihn gefragt, was er gerne machen würde. Oder hat er gesagt, er würde gerne ein Serien-Adventure machen, so wie Telltale, aber da mehr so South Park-Style, wie er es genannt hat. Jede Woche eine Serie produzieren mit tagesaktuellen Inhalten. Klingt so, dass die jetzt so diese Idee, die Ron mal hatte, jetzt quasi wirklich so, dass sie das versuchen umzusetzen.
Ja.
Also von daher auch eine Adventure-Größe endorsed, wie man heute neudeutsch sagen würde, sozusagen auch diese Grundidee. Wenn es funktioniert, glaube ich, ist es mit Sicherheit nicht uninteressant.
Ja. Mhm. Ein anderer Aspekt, den ich auch spielerisch innovativ fand, war, dass sie in dieser Episode kann man so eine Zeittafel öffnen, wo quasi so eine ganze Menge Bildschirme sind. Und von links nach rechts geht quasi die Zeit. Und von oben nach unten gehen so alternative Möglichkeiten, wie Sachen ablaufen können. Und je nachdem, was man im Spiel macht, kann man dann eben in die Zeit zurück oder vor oder... macht Verknüpfungen zwischen diesen Möglichkeiten und entscheidet quasi so nach und nach, wie die Zeit ihren Ablauf nimmt. Das hatten sie so ins Interface eingebaut. Man kann da auch vor- und zurückspringen zu den einzelnen Szenen. Das fand ich auch interessant. Und zur Spielzeit hat er gesagt, eine Stunde, eine Episode, nur so eine Stunde rum. Das ist so das, was sie anpeilen.
Aber spannend, kann man mal verfolgen.
Ja.
Sonst irgendwas gesehen in der Zeit noch?
Achso, diese Gamebook Engine, die sie entwickeln, da ist das erste Spiel auch schon veröffentlicht. Das ist für iOS, wo das auch läuft und heißt The Dark Ride. Mhm. Ist Interactive Fiction, ist nicht 3D, aber offenbar ist die Engine schon weit genug, dass man da Sachen auch auf den Markt bringen kann.
Ja, was war denn in der Zeit dann noch mit den Vorträgen? Du warst ja dann...
Ich war eigentlich fast in jedem Vortrag, ja, ich überlege, was...
Richard Corbett.
Richard Corbett kam dann, genau. Stimmt, der kam eigentlich dann direkt danach.
Hat über Humor in Spielen geredet.
Genau. Ja, er hat das im Prinzip hauptsächlich so, so Best- und Worst-Practice-mäßig so ein bisschen abgehandelt, also anhand von humoristischen Adventures erklärt, wann Humor funktioniert in Spielen und wann nicht. Und hat eigentlich primär sich bei Monkey Island 2 bedient, als ein Beispiel für ein Spiel, das den Humor sehr clever einsetzt. Und hat auch ein paar Beispiele gebracht, wo es seiner Meinung nach gar nicht funktioniert. Also ich glaube, das prominenteste Beispiel, so als wie man es nicht macht, war eine Szene aus Runaway. An die ich mich so genau gar nicht mehr erinnere, auch wenn ich das Spiel mal gespielt habe. Aber es zeigt, dass ich sie auch nicht gut fand.
Und Kernaussage eigentlich so ein bisschen ist, dass Humor, vor allen Dingen, wenn es so ein Slapstick-Humor ist oder auch so ein Humor, wo es darum geht, dass man Leuten eigentlich in gewisser Weise einen Schaden zufügt und daraus so eine Art Schadenfreude quasi so entwickeln kann, die dann humoristisch ist, dass die eigentlich halt immer nur mit dem, dass halt wichtig ist, dass es das entsprechende Setup gibt. Er hat sich dann sehr lange zum Beispiel damit beschäftigt, wie das bei Monkey Island 2 mit Lago La Grande ist, der ja Guybrush am Anfang erstmal ausraubt im Prinzip so. Und man dann auch so einen Grund hat, da quasi gegen den vorzugehen. Und dann gibt es ja dann so viele Sachen mit, dass man ihm Eimer mit Schlamm drin über den Kopf stülpt und so. Und das Ganze ist dann so mehr so eine Art Slapstick. Aber man kann halt sehr viel eigene Genugtuung und damit sehr viel humoristische Schadenfreude draus ziehen. Und da funktioniert das halt sehr gut, während er halt auch ein paar andere Spiele gebracht hat. Eben Runaway als ein Beispiel, wo das überhaupt nicht funktioniert, weil man den Leuten eigentlich Schaden zufügt, ohne dass man dann eine Genugtuung hat, weil es keinen näheren Grund gibt, weil das Setup halt nicht passt. Solche Sachen hat er halt so ein bisschen erklärt. Ja, und viele andere Beispiele auch. Also so Sachen wie, dass Humor in Adventures halt sehr häufig dann nicht funktionieren, wenn der Entwickler nicht selber auch programmiert, weil halt häufig das mit Timing und so zu tun hat und wenn man versucht, einen Witz über andere Leute sozusagen ins Spiel zu skripten, wird das schwieriger. Solche Sachen. Hat mehrere Beispiele erzählt. War so in der Hinsicht ein sehr spezifischer Vortrag eigentlich. Also wirklich einfach sich ganz konkret mit diesem einen Thema eben beschäftigt, wie funktioniert Humor in Adventure-Spielen. Aber in der Hinsicht auch irgendwie ganz gut, weil halt die anderen Vorträge davor sehr allgemein waren eigentlich so. Gerade noch von Charles und auch bei Rihanna war es ja sehr, was sehr allgemein ist. Und da ging es halt noch nicht ganz konkret um, welche Learnings hatte er wohl auch speziell damit, lustige Spiele zu produzieren. Ja, das war so sein Vortrag.
Im Anschluss gab es dann wieder ein Panel.
Ja, ja, das erste Panel. Ja, genau. Gut, mit dem Kamingespräch.
Ja, das erste richtige Panel mit 5 Leuten auf der Bühne. Mhm. Die da wären Alistair als Moderator und als hervorragender Moderator, weil er ist ja auch Stand-Up-Comedian und das hat man auch gemerkt an der Art, wie er moderiert. Mit Charles Cecil, mit Jay Thoban.
Ja, wenn ich müsste mein Internet anmachen, dann könnte ich nachschauen, der Entwickler von Dropsy.
Der Entwickler von Dropsy und einem Gary.
Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe das auch nicht gesehen.
Ah, das hast du nicht gesehen. Ich glaub einem Gary, bei dem ich gerade nicht mehr weiß, was er entwickelt hat. Und Rihanna Pratchett.
Ja.
Und die haben geredet über Schreiben für Spiele. Sehr allgemeines Thema. Aber auch.
Ja, waren sonst aber auch recht allgemeine Fragen.
Ja, es war recht allgemein.
Wurden mehrere Sachen besprochen, manche auch ein bisschen kontrovers. Wurde auch Frage des Publikums beantwortet. Ich kann mich noch an die letzte Frage zum Beispiel erinnern, wo es darum geht, welche Sachen im Spiel narrativ funktionieren als Story. Und welche nicht, die zum Beispiel dafür dann im Film funktionieren. Also es wurden dann zum Beispiel das Thema Unreliable Narration, also unzuverlässiges Erzählen wurde angesprochen. Das ist so ein Kniff in der Narrationstheorie, die so aus dem Filmbereich kommt, dass man also einen Erzähler hat, dem man aber nicht vertrauen kann. Es gibt so einen bekannten Hitchcock-Film, wo das irgendwie einmal vorkommt, wo dann irgendwie, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, wo man eben dann irgendwann merkt, dass der Film mit einem gelogen hat, oder einen angelogen hat, dass halt Rückblenden, die man gesehen hat, gar nicht stimmten, weil der Erzähler eigentlich gegen uns intrigiert hat. Und solche Sachen oder
es
halt.
Es gibt auch Spiele, die sowas Ähnliches machen, aber es wäre ein riesiger Spoiler, wenn man sagen würde, welche Spiele das machen. Deswegen.
Ja. Ja, also.
Anders als Charles fand ich das Spiel sehr gut, deswegen möchte ich den Leuten nicht die Freude verderben.
Hast du das gespielt, was wir gesprochen haben?
Ja.
Ah ja. Genau, und Charles zum Beispiel ist der Meinung jetzt gewesen, dass das beim Spiel überhaupt nicht funktioniert, weil wenn man eine Regel, also er empfindet das als Regelbruch, wenn es sowas gäbe.
Ja.
Und man muss am Anfang die Regeln klar machen beim Spiel, und der Spieler bewegt sich innerhalb dieser Regeln und handelt innerhalb dieser Regeln. Und
es ging um ein Spiel, wo man die Rolle eines Charakters übernimmt,
ja,
der in der Vergangenheit Dinge gemacht hat, die man nicht weiß, und ja, dementsprechend nicht die Geschichte von diesem Charakter kennt,
ja,
den man da übernimmt.
Genau.
Und ich kann Charles Argumentation, ja, schon sehr gut nachvollziehen, ja, warum er das nicht okay findet. Ja. Aber ich fand es trotzdem, mir hat es trotzdem sehr gut gefallen.
Ich habe mit ihm nachher nochmal gesprochen, also dann draußen nochmal, und haben mir auch den Titel nochmal genannt, was wir jetzt nicht verraten werden. und habe ihm gesagt, dass ich schon glaube, dass es Situationen gibt, wo das funktioniert, wenn man das clever eintütet. Er hat im Prinzip dann halt gesagt, so, ja, ich bin da so gebranntes Kind durch Rätsel mit einer Ziege, wo sich viele Leute aufgeregt haben, weil er eben die Regeln, die er vorher aufgestellt hat, zum Spiel halt gebrochen hat. Also solche Situationen, so vom Grundsätzlichen bis hin zur Philosophie, da wurde so ein bisschen debattiert. Ja. Kann man sich gerne angucken, gibt ja Videoaufnahmen davon.
Ich habe ein sehr schönes Foto von dir gefunden in meinen Fotos.
Ja, finde ich auch sehr unreliable.
Da siehst du so ein bisschen aus wie jemand, der eine Wette verloren hat und jetzt einen Marathon laufen muss.
Ja.
Bevor du jetzt gerade den Marathon läufst.
Ja.
So siehst du aus.
Musst du noch ein Foto machen, nachdem ich den Marathon gelaufen bin.
Ja.
Gut, das war das Panel. Du warst parallel draußen.
Ich war parallel draußen. Ja, es gibt ja ganz viele spannende Sachen. Wir haben nur leider nicht mehr so die Zeit gehabt, uns wirklich intensiv mit diesen Titeln zu beschäftigen. Ihr hattet euch ja schon mal Little Acre angesehen und auch das Lamplight City und auch das One Night Stand. Dann war noch da das neue Spiel von Joe Richardson. Das heißt, weiß ich nicht mehr. Der hat auch schon mal ein kleines Spiel über Kickstarter finanziert, und das war jetzt sein zweites, das er über Kickstarter finanziert hat, und das ist wohl auch bald fertig, oder ist schon fertig, ich weiß es nicht mehr so. Ich glaube, es ist bald fertig. Das konnte man anspielen. Er selbst war aber auch nicht da. Das war auch einer von diesen Titeln, die da so an dieser einen Ecke rumgestanden haben, wo man einfach dran gehen und spielen konnte. Da waren auch noch zwei weitere. Dann haben wir auf jeden Fall auch viele Kickstarter-Entwickler getroffen. Unter anderem schon angesprochen, Will Barr mit Her Majesty Spiffing, die sind auch da. Das heißt, man kann das da spielen. Jean-Baptiste.
Also falls ihr noch herreisen wollt spontan.
Also ich will nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber ich glaube, dass morgen nicht so viel los ist wie heute. Weil heute waren halt die Publikumsmagneten wie Rihanna Pratchett und Charles Cecil und so weiter, die sind ja alle morgen nicht da.
Ja.
Morgen wird ein anderes Programm gefahren, da sind eher so Entwicklerfragen, die im Vordergrund auch stehen, und auch die Themen. Ja, und heute waren es halt irgendwie so die Star- Vorträge und Star-Beiträge und so weiter. Ja, auf jeden Fall ist ja auch egal. Jean-Baptiste Clafé mit seinem Lancelot's Hangover, mit einer neuen Demo vor Ort. Da soll, also wenn es nach ihm geht, wird das im März veröffentlichen wollen. Würden.
Ja.
Ja.
Er hat zu uns auch gesagt, wir können jeden Termin ankündigen. Es ist alles okay.
Ja.
Wir können auch sagen, er kommt im Dezember. Ist auch okay.
Ja, aber ja. Der Tatsache ist halt wirklich, vorhin uns auch nochmal als wir im Pub waren, gesagt, du kannst ewig immer weiter optimieren. Das bringt nichts, du musst irgendwann mal fertig werden. Und an dem Punkt ist er wohl jetzt auch, wo er sagt, also ich kann da nicht noch ewig noch irgendwie Feintuning machen bei dem Spiel. Irgendwann muss das auch mal, muss mal fertig werden irgendwann.
Aber klingt ja schon gut,
Es sieht auch gut aus, und er ist auch weit, und ist wohl auch recht zufrieden damit jetzt inzwischen. Letztes Jahr auf der Adventure X hat er ja noch angekündigt, dass es dieses Jahr im Oktober veröffentlicht. Das ist dann nichts geworden, aber ja, auf jeden Fall. Wer auch noch da war, die Entwickler von Unforeseen Incidents,
genau,
die mit Application Systems Heidelberg das halt entwickeln. Dann der Javier mit seinem Muzzle Warlock war da. Größtenteils sind die Spiele aber noch in den Versionen da, die wir auch auf der Gamescom schon gesehen haben.
Es ist jetzt ein Englisch spielbar, also vielleicht.
Das ist das Einzige, was sie geändert haben. Also ja, Sind jetzt die englische Textübersetzung mit drin. Genauso Lenny Barry mit Christopher Skullockdown, die ist auch da gewesen und hat das auch ausgestellt. Aber auch noch dieselbe Version, die wir auf der Gamescom gesehen haben. Also eigentlich sind viele Mittel, also alle haben gesagt, wir sind weitergekommen, wir haben weiterentwickelt, ja, sind aber fast alle noch mit derselben Demo da gewesen, die wir
so besuchen. Das ist halt auch noch recht nah so an der Gamescom.
Ja, klar,
sind das. Und es waren halt viele auch auf der Gamescom jetzt. Ich weiß nicht, wie es bei Alex Francois ist, der das Slaughter vorgestellt hat.
Der war auch da, der hat eine spielbare Demo von dem zweiten Teil da gehabt. Das war neu, also das kannten wir noch nicht. Ja.
Vielleicht wissen wir dazu morgen ein bisschen mehr, weil wir versuchen, ich denke mal, wir werden morgen versuchen, noch ein bisschen in den,
ja,
also ein paar mit den Leuten noch mal direkter zu sprechen und vielleicht dann auch mal einen Vortrag dann doch mal irgendwie auszulassen, um dann noch Leute dafür mal vor die Linse zu zerren und nochmal zu gucken,
ja,
also was es da so noch zu erfahren gibt, was man vielleicht noch in Erfahrung bringen könnte.
Es sind auch einige interessante Spiele da, von denen wir noch nichts gehört haben.
Genau, und die müssen wir uns mal angucken.
Die müssen wir uns morgen angucken. Ihr müsst euch das morgen angucken, ich bin erstmal nicht verfügbar. Ja. Aber da gibt es noch viel zu sehen. Eigentlich ist das Ding zu kurz. Eigentlich müsste das 3 Tage gehen. Es sollte eigentlich, wäre es gut, wenn das Freitag schon anfangen würde. Und auch mal ein Tag dabei wäre, wo es keine Vorträge gibt. Das würde sich auch
oder wirklich eine lange Passage. Ja, wobei, wenn man eine lange Passage hat, wo kann. Also ich meine, es war jetzt schon so, die Vortragshalle war voll.
Ja.
Aber die Aufstellungshalle auch. Also.
Naja gut, wenn die Vortragshalle voll war, dann war meistens in der
Aufstellungshalle
wesentlich weniger los.
Ja, okay. Vermutlich wäre es, keine Ahnung, irgendwie einfach. Vielleicht macht mehr. Ja, muss man mal gucken. Vielleicht braucht man doch wieder 2 Tracks irgendwie und dann, dass man sich wirklich eher wieder mal bewusst entscheidet und eben nicht immer im Saal bleibt.
Weil ja, der eine Track ist Vortrag, der andere Track ist Spieleco.
Ja, aber wenn du wirklich noch einen weiteren Track hättest, dann wechselst du auch mal den Raum und dann ist vielleicht die Gefahr. Aktuell will man ja schon fast nicht. Also, sie haben dann den Raum immer geleert mittlerweile.
Ich weiß nicht, auf dem 2. Track die Lösung für dieses Problem.
Nee, das Problem hatten sie ja auch, als sie das Keyboard stand, da hatten dann 3 Vortragsreihen. Es
müssen einfach langweiligere Vorträge sein, damit man sagt, ich gehe jetzt raus.
Ja, genau, aber dann sind die anderen wieder voll.
Ja.
Das war das Problem in der Location gewesen, weil da waren 2 Hörsäle leer, da haben Leute ihre Spiele vorgestellt, da saßen 3 Leute drin.
Ja.
Und irgendwo im 3. Raum hat Dave Gilbert seinen Vortrag gehalten und der war halt voll.
Ja. Nee, stimmt schon.
Deswegen haben sie das ja zusammengestaucht.
Man bräuchte vermutlich mehr Ausstellungsfläche, irgendwie so ein bisschen, dass man, wenn man mal Pause hat, ich finde es mit der Pause auch gut, mal Pausen drin zu haben zwischen den Vorträgen, dass man zumindest in der Zeit eine größere Chance hat, auch mal ein Spiel zu spielen, wenn man jetzt sagt, man hat nur eine halbe Stunde zwischen den Vorträgen. Aber gut, darüber kann man nachher noch lange philosophieren, mal gucken, wie es morgen aussieht. Hatten wir noch einen Vortrag nach dem Panel? Oder ging es dann schon an das
Ja, da war noch eine Vorstellung. Da war noch so eine Comedy-Truppe da, die so ein bisschen game-spezifisch dann noch.
Ja, es gab die Musikergruppe.
Genau,
war das schon direkt danach? Wann war das dann das nächste?
Danach war Jollyboat. Comedy, Musik.
Genau. Ich habe leider die Monkey Island-Anspielung verpasst, die es irgendwie mal gegeben hat, wohl.
Die haben angefangen, indem sie gesagt haben, dass sie zusammen ein Adventure entwickeln wollen, was eine Piratenparodie ist. Haben das aber nicht hingekriegt und haben stattdessen einfach die Musik dazu geschrieben.
Und die war sehr lustig.
Ja.
Genau. Also war sehr spaßig. War ein schöner Abschluss. Das ist so ja auch schon sehr gängig, dass man am Ende des Vortragtages irgendwas hat, was so ein bisschen lockerer ist, um in die Stimmung zu kommen nachher fürs Pub.
Ja, morgen Abend gibt es auch The Dark Room.
Genau.
Was ich schon gespielt habe, was auch Comedy ist.
Ja.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das richtige Publikum ist.
Weil?
Weil das Publikum nicht besoffen ist.
Das kann man ja ändern.
Verstehe.
Und ja, ich weiß nicht, wie sich.
Aber umso spannender, dann hast du dann einen Vergleich so ein bisschen. So,
wie das ist. Ja, kennst du das denn schon?
Ja.
Ich kenne das, ja.
Ja.
Aber wird dann auf alle Fälle wieder spannend. Auch morgen wieder ein interessantes Event dann. Heute Abend ging es dann nachher noch ins Pub. Schöne Fete mit ganz vielen Entwicklern.
Ja, sehr viel
Dank des Kickstarter-Geldes gab es sogar kostenlos Pizza und Pommes oder Chips. Und war eine entspannte Fete. Bis noch lange unterhalten mit ganz vielen Entwicklern, wie zum Beispiel Robert McGowan, der für Ron Gilbert Thimbleweed Park zum Beispiel macht. Hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Mit vielen anderen Leuten, Jean-Baptiste natürlich, als jemand, den man irgendwie immer trifft auf solchen Veranstaltungen. Und auch vielen neuen Leuten. War ein schöner Ausklang.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich freue mich auf den zweiten Tag morgen.
Genau, morgen geht's weiter. Dann vielleicht noch mit ein bisschen mehr Infos direkt zu den Spielen. Wir gucken mal, ob wir vielleicht auch mal ein Interview nochmal schaffen mit ein paar Leuten. Mhm. Und da irgendwas Spannendes mitbringen. Wer nicht selber in London sein kann und nicht die Zeit hat, morgen in der Früh noch schnell ein Flugzeug zu boarden, kann
so,
den
das Risiko mit dem Flugzeugboard, da kommt man nicht rein, das ist dann doof.
Ja, müsst ihr dann jetzt schon, dann bald losfahren, wenn ihr das hört, vermutlich. Ihr müsst jetzt eigentlich losfahren und um 5 Uhr ins Flugzeug steigen.
Genau,
und
jetzt lange bevor der Podcast online ist.
Ja, der Podcast, ich sag mal, so um 5 Uhr ist er online, dann habt ihr Chancen, wenn ihr jetzt sofort losfahrt, habt ihr vielleicht noch Chancen, auf der Adventure X zu sein. Und wenn ihr das nicht schafft, gibt es einen Livestream. Der wohl auch ganz gut funktioniert. Ab und zu hängt da mal wohl, aber im Großen und Ganzen klappt er. Wir haben den Link mal gepostet bei uns im Twitter-Kanal auch. Das ist so ein Twitch-Livestream von der Adventure X. Da kann man quasi so halb live auch die Vorträge zumindest angucken. Und bei uns selber wird es halt dann auch noch ein paar Videos geben mit ein bisschen in Detail sozusagen, was wir noch so vielleicht noch speziell noch mit rausfinden in Interviews. Und wer will, kann natürlich jetzt halt mit twittern. Wir twittern fleißig auf unserer Startseite, seht ihr das ja sowieso.
Genau.
Das war's
vom ersten Tag. Das war der Samstag.
Das war der Samstag. Und dann freuen wir uns bis auf den Podcast morgen Abend.
Ja.
Bis dann.
Das ist eine Frage, Jan. War das eine Frage dieses Jahr?
Nein.
Das hat sich aber so angehört. Tschüssi.
Tschüss.
Ciao.